Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Ihr hört es an meiner Stimme, also jetzt, nachdem ich gesprochen habe. Borussia Dortmund ist ins Halbfinale der UEFA Champions League eingezogen und damit herzlich willkommen zur 81. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzpodcast-Format von schwarzgelb.de über Borussia Dortmund. Und ja, wie soll ich es sagen, ohne zu übertreiben, ich glaube, das war eines der besten, also der besten Erlebnisse, sage ich mal, im Westfalenstadion in den letzten 10 Jahren. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns einfach am Tag danach spontan zusammenzusetzen und drüber zu reden. Wir heißt in dem Fall ich, der Jens, oder Esel zuerst, und meine beiden Mitstreiter. Hallo Tim.
Hallo in die Runde und liebe Grüße an alle Halbfinalisten.
Oh, nice, stark. Und hallo Volker.
Schönen guten Tag. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal direkt für die Soundqualität. Ich musste heute etwas improvisieren.
Ja, mussten wir alle. Ich habe auch nicht so viel Zeit, also los geht's. Lasst uns drüber reden. Wir haben auch ehrlicherweise kein Dokument vorbereitet und keine coolen Fragen. Tim, wie hast du denn, du warst auch in Madrid, nehme ich an. Wie war so deine Stimmung vor dem Spiel gestern? Mit welchen Erwartungen bist du ins Spiel gegangen?
Ich war eigentlich ganz positiv gestimmt tatsächlich. Oder beziehungsweise, um vielleicht nochmal so ein bisschen zurückzugehen, vor dem Spiel in Madrid hatte ich unsere Chancen als ganz okay, aber nicht favorisiert eingeschätzt. Nach der ersten Halbzeit dachte ich, wir seien raus. Ich hatte damals ja auch den Spielbericht geschrieben und hatte mir eigentlich schon die Zeile, das Ding ist durch, oder in Anlehnung an das an Jürgen Klopp-Interview damals zurechtgelegt. Ja, und dann kam die zweite Halbzeit und dann kam Sebastian Haller und noch Jamie Bynoe-Gittens und Julian Brandt und alle dachten sich so, eigentlich sei hier mehr drin gewesen als so eine knappe 2-1-Niederlage. Aber dementsprechend hatte ich auch mit dem Vorwissen, dass Atletico ja durchaus auswärts schwach ist in dieser Saison, durchaus die Hoffnung und die Erwartung, dass wir auch ins Halbfinale einziehen werden. Und ja, das haben wir dann noch etwas spektakulärer getan, als ich das vielleicht dann nochmal antizipiert hatte, aber am Ende hat es ja geklappt.
Volker, was waren deine Gedanken vor dem Spiel gestern?
Tim, soll ich die Wahrheit erzählen oder soll ich lügen? Ich hatte ehrlicherweise nicht so Bock, muss ich sagen, weil mir das schon wieder zu spät ist, diese 21 Uhr Anschlusszeit. Bis du dann zu Hause bist, ist wieder Mitternacht und dann vielleicht noch Verlängerung. Also so richtig Lust hatte ich ehrlicherweise nicht. Hatte sich dann allerdings nach 5 Minuten im Spiel gewendet, das Ganze. Und da war ich doch froh, dass ich die Strapazen auf mich genommen habe.
Ja, Strapazen auf sich nehmen ist nochmal ein kleiner, schöner Stichpunkt, ein Stichwort, das ich nutze, um Clemens zu beleidigen. Hallo Clemens, vielen Dank fürs Zuhören und dafür, dass ich 3 Stunden vorm Stadion auf dich warte. Nein, nicht ganz 3 Stunden. Ich mache es traditionell so, dass ich zu Champions League spiele, weil es ist, wie Volker sagt, es ist einfach beschissene Uhrzeit. Ich mache dann immer quasi einen halben Tag bei der Arbeit, fahre meist so gegen 4 hier in Neuss los, um dem Feierabendverkehr so ein bisschen zu entgehen, damit ich rechtzeitig in Dortmund bin, vielleicht noch was essen kann und dann ins Stadion gehe. So auch gestern. Nur dummerweise hatte ich noch eine Karte, die ich Clemens, einige von euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen werden sich vielleicht erinnern, die ich ihm noch übergeben sollte. Und er ist aber erst um 18 Uhr losgefahren und ich habe ihm zu dem Zeitpunkt schon geschrieben, du wirst niemals bis Anpfiff im Stadion sein. Ja, dummerweise musste ich ihm aber noch die Karte geben und es wurde sehr knapp mit dem Anpfiff nachher. Danke dafür, lieber Clemens. Und dementsprechend war meine Laune, die vor dem Spiel eigentlich so ein bisschen war wie die von Tim. Also ich dachte mir auch, okay, Atletico, ja, ist auswärts schwach. Wir haben es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen besprochen. Atletico auswärts schwach, der BVB in einer Position, wo er nur gewinnen kann. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zum Spiel gegen Mainz im Mai gewesen. Ja, und deshalb war ich eigentlich auch guter Dinge. Und ich habe ja auch gesagt, am Ende der letzten Folge, ich will einfach, dass wir weiterkommen. Und ja, ich war, glaube ich, gestern nicht der Einzige. Oder wie würdet ihr die Stimmung im Westfalenstadion bewerten?
Also ich glaube, ich habe viele, viele Jahre nicht mehr so eine gute Stimmung im Westfalenstadion erlebt. Und ich habe mich tatsächlich auch heute so ein bisschen gefragt, wann war überhaupt das letzte Mal so eine gute Stimmung im Westfalenstadion? Und ich bin ehrlicherweise ihr mögt mich korrigieren, aber bei der Champions League Saison 2013 rausgekommen.
Ja, da würde ich mitgehen. Also Halbfinale gegen Real Madrid war ähnlich, glaube ich. Paris war nicht so verkehrt, kurz vor Corona. Das war auch okay. Ansonsten, ja, so einen Spielverlauf hat man halt sehr selten, ne? Und der tut halt schon sehr viel für die Stimmung, ne? Wenn man früh führt und dann sich in der Halbzeit schon im Halbfinale wähnt und dann kommst du aus der Halbzeit raus und irgendwie nach 65 Minuten steht 2-2 und du denkst, nicht so gut. Ja, und dann fällt es 3-2 und du denkst, ey cool, das reicht ja für die Verlängerung, weil die dankenswerterweise diese Auswärtstorregel abgeschafft haben. Klammer auf, richtig gute Idee von der UEFA, Klammer zu. Ja, und dann denkt sich Sabitzer, Verlängerung ist auch irgendwie blöd, wir müssen ja am Sonntag gegen Leverkusen spielen. Ja, und so ein Spielverlauf ist dann natürlich Gold wert für die Stimmung. Ne?
Wobei ich gestehen muss, ich fand's so nach dem 2-2 vollkommen nachvollziehbar. Da war aber so die Tiefphase, die ich mir als Stadionfan eigentlich nicht wünschen würde. Es ist immer noch menschlich und ich war ja selber so ein bisschen konsterniert im Sinne von, Kacke, haben sie es jetzt echt nochmal weggeschmissen? Wir waren doch schon durch quasi. Umso lauter wurde es dann, wie Volker gerade sagte, natürlich nach den anderen beiden Toren. Und du hast ja schon angesprochen, Sabitzer hat sich das gedacht. Julian Brandt hat auch nach dem Spiel den Award für den Spieler des Spiels bekommen. Gewählt von, ich weiß gar nicht, ob das von Fans gewählt wird oder von Journalisten oder der UEFA oder wie auch immer. Hat dann aber auch nochmal betont, dass Marcel Sabitzer sein Spieler des Spiels gewesen wäre, um so ein bisschen über das Sportliche zu sprechen. Das würde ich jetzt mal, um voraus zu galoppieren, einfach unterschreiben. Mit zwei Vorlagen und einem Tor bei vier Treffern des BVB. Ja, durchaus auch mein entscheidender Mann des Spiels. Was ist euch noch positiv oder negativ aufgefallen? Ich wollte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil sonst höre ich nachher wieder von Volker nur, ja, alles, was Jens gesagt hat.
ja, eigentlich war das gestern das erste Spiel in der Saison, wo man sich sagen kann, es waren alle Spieler, haben ihr Leistungsniveau erreicht. Ja, okay, mal Hummels kann man jetzt sagen, der in der ersten Halbzeit da hat er ein bisschen geschlafen, als der Griezmann angeschossen hat im Strafraum. Und ja, das Gegentor, das Eigentor ist ein bisschen doof, ein bisschen unglücklich. Aber ansonsten kannst du halt eigentlich keinem Spieler einen Vorwurf machen. Hummels leitet das 1-0 mit seinem klassischen Außenrisspass ein. Eigentlich waren es auch relativ wenig Fehler, die die beiden gemacht haben. Manchmal ging das zum Hinspiel. Ja, und ich fand Sancho gestern richtig, richtig gut. War fast der alte Sancho, den man aus besten Dortmunder Tagen erkannt hat. Auch wenn er jetzt nicht direkt Tore erzielt hat, beziehungsweise an einem Tor direkt beteiligt war, aber was er mit dem Ball gemacht hat, und das war schon ganz cool.
Ja, wen ich tatsächlich nochmal herausheben würde, wäre Niklas Füllkrug, der ja, also mich hat er die letzten Wochen extrem aufgeregt, nicht nur dadurch, dass er nicht getroffen hat, sondern auch einfach, weil er unfassbar leichte Bälle in die Spitze dann verkackt hat. Und ich finde, sicherlich war da gestern auch nicht so krass der Druck da auf ihn, aber seine Bälle besonders auf die Seite und dann natürlich auch das Tor. Ich glaube, das gibt ihm selbst auch nochmal das Selbstvertrauen, was er jetzt für den Saisonendspurt braucht.
Das war für mich auch so ein Punkt. Ich habe vor dem Spiel echt gedacht, shit, ohne Allaire wird es richtig schwer heute, weil so wie Füllkrug in den letzten Wochen gespielt hat, das war halt oft die Endstation unserer Angriffe, aber nicht auf die Art, wie wir es dann gestern beim 3-2 gesehen haben, sondern eher auf die Art, okay, du spielst einen langen Ball oder auch manchmal einen kurzen Ball zu Füllkrug und er nimmt ihn entweder so unsauber an, dass er weg ist, oder er lässt sich einfach fallen, um einen Foul zu ziehen, was er einfach nie bekommt. Nie bekommt. Und das hat er einfach, also wie ausgewechselt gemacht, fand ich gestern auch. Also er hat Bälle behauptet, er hat Bälle gut verteilt. Ja, und sonst würde ich euch überwiegend zustimmen. Ich fand Schlotterbeck noch einen Ticken besser als Hummels, weil der einfach noch klarer, noch sauberer war und halt nicht diesen Schnitzer drin hatte, den du angesprochen hast. Und so sehr ich Sabitzer lobe, so sehr habe ich während des Spiels in ganz vielen Situationen gedacht, boah, warum lässt er sich nicht fallen? Weil dann hatten wir oft so Situationen, dass dann irgendwie vom Außenverteidiger der Ball irgendwo hingespielt werden musste, aber Sabitzer stand halt in der obersten Linie für den tiefen Lauf. Und Brandt stand auf dem Flügel und es gab niemanden im Zehnerraum. Aber ja, die tiefen Läufe waren wahrscheinlich das bessere Mittel. Also wer bin ich, das zu kritisieren? Da überlasse ich dann lieber unseren Taktikexperten vom BVB, die ja wirklich gestern dann mit Ausnahme der Minuten nach der Pause tatsächlich auch mal Taktik-Expertise gezeigt haben oder bewiesen haben. Und das führt mich zu so einem Punkt. Ich glaube, wir haben hier im Podcast und ich glaube auch insbesondere online wird Edin Terzic sehr viel kritisiert. Und ich würde das, die Kritik auch zu manchen Teilen unterschreiben, inhaltlich. Ich finde den Ton vielleicht in der Schärfe vollkommen drüber, gerade wenn es dann um irgendwelche Memes geht und Instagram oder TikTok-Videos, wo es darum geht, dass Edin Terzic den Job ja nur hat, weil er Fangesänge singen kann und sowas. Das ist alles ein bisschen drüber. Und vor allem ist es dann drüber, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, die Edin Terzic so ja, produziert. Also Borussia Dortmund zum Pokalsieger 2021 gemacht und damit dem letzten wirklichen DFB-Pokalsieger, den es jemals gab. Schade, warum wird dieser Pokal einfach nicht mehr? Egal. Dann noch in die Champions League geführt mit 10 Punkten Rückstand. Letztes Jahr fast zur Meisterschaft geführt und jetzt dann ins Champions League Halbfinale. Also irgendwie kriegt das ja doch hin, die Mannschaft erfolgreich zu machen, oder?
Ich würde noch kurz vorher einhaken. Bei dem Thema Tiefenläufe, ich fand das gestern extrem auffällig, dass sie das gemacht haben. Vielleicht war das auch der Grund, warum Füllkrug da heute deutlich besser ausgesehen hat, weil er halt auch Unterstützung hatte und nicht zwei Gegenspieler gegen sich hatte, sondern meistens nur einen, weil halt ein Sabitzer mal in die Spitze gesprintet ist. Sancho hat es mal gemacht. Müsste überlegen, wer es noch gemacht hat. Waren auf jeden Fall einige Tiefenläufe und das hilft dann wahrscheinlich auch so ein bisschen einem Mittelstürmer, wenn er nicht zwei Leute gegen sich hat, weil mal jemand mitläuft in die Offensive, der halt auch gedeckt werden muss. Und das hat Atletico gestern irgendwie überhaupt nicht hingekriegt, diese Tiefenläufe zu unterbinden. Auch weil sie dem passgebenden Spieler viel Freiraum gelassen haben.
Übrigens, einer ist mir tatsächlich noch eingefallen, der meiner Meinung nach nicht an sein Leistungsmaximum rangekommen ist, und das war Karim Adeyemi. Bei dem hatte ich so das Gefühl, dass die Mannschaft ihn dann auch so durchgetragen hat. Aber
ja. Da müsste man ja auch immer definieren, was ist sein Leistungsmaximum, ne? Also,
jetzt werden wir die Qualitätsfrage gestellt.
Für diese Saison war das Spiel von ihm gestern schon nicht so verkehrt. Wenn man das vergleicht mit einigen Spielen, gerade in der Rückrunde der letzten Saison, gebe ich dir recht, da hat er natürlich noch viel Luft nach oben. Aber man ist ja schon mal froh, dass er keine tiefen Schnitzer drin hatte oder sich eine dusselige gelb-rote Karte abholt wegen Gladbach. Ja. Aber du hast recht, im Vergleich zu den anderen ist er dann schon ein bisschen weniger an sein Leistungsniveau rangekommen.
Ich fand es trotzdem richtig, mit ihm zu beginnen. Allein schon, weil Bino Gittens, glaube ich, bis auf zwei Halbzeiten, wenn er angefangen hat, immer eher schlechter aussah, als wenn er von der Bank kam. Und das hat sich ja dann auch gestern gefühlt wieder bestätigt. Insofern war es ganz smart, mit Adeyemi die Verteidiger totzulaufen, in Anführungsstrichen, und dann Gittens den etwas technisch versierteren Spieler zu bringen, der dann vielleicht auch mal unerwartete Haken schlägt. Weil das ist noch so ein genereller Kritikpunkt, den ich an Borussia Dortmund in diesem Jahr aussprechen möchte. Manchmal habe ich das Gefühl, wir machen Dinge, die zu offensichtlich sind. Also, dass der fußballerische IQ unserer Mannschaft so schlecht ist, dass sie nur die offensichtlichen Dinge machen können, sodass aber auch immer der Gegner sieht, was passiert. War auch gestern so ein, zwei Pässe von Emre Can, ich glaube, der war es, wo ich dann zwischenzeitlich das Gefühl hatte, der kriegt echt keinen vorwärts gerichteten Pass an Mann, weil er die halt entweder so offensichtlich spielt oder halt in Seiten aus oder wie auch immer. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Adeyemi-Problem gestern, dass er immer das gemacht hat, wo jeder wusste, was er machen würde und damit leider immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja. Aber ich wollte ja tatsächlich so ein bisschen auf die generelle Kritik und so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie bewertet man Edin Terzic denn jetzt? Weil das ist ja schon was er jetzt erreicht hat. Und das ist wieder ein Erfolg, dem man seinen Kritikern entgegenbrüllen kann, stellen muss, wie auch immer.
Ja, ist halt super schwierig, ne? Also klar, auf der Hand liegt, dass wir eine super Champions-League-Saison spielen, zu Hause kein Spiel verloren, souverän durch eine angebliche Todesgruppe gekommen. Aber in der Bundesliga hakt es halt, ne? Also gerade in den Heimspielen, das ist schon ein deutlicher, ja, Abschuss ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du letztes Jahr 14 von 17 Heimspielen gewinnst und über 50 Tore schießt und aktuell stehst du bei 27 Toren und hast viermal verloren von 14 Heimspielen, dann ist das schon etwas, was man auf jeden Fall ansprechen kann. Also ich kenne keinen BVB-Fan, der mit den Heimspielen in der Bundesliga in dieser Saison zufrieden ist. Also es gibt immer ja, Spiele oder die meisten Spiele waren einfach tierisch langweilig, tierisch einfallslos. Ja, ganz im Gegensatz zur Champions League. Und da wünscht man sich natürlich, dass diese Messlatte, die sie in der Champions League setzen, dass die auch im Alltag in der Bundesliga gezeigt wird. Und da ist halt auch ein weiterer Kritikpunkt am gesamten Trainerteam. Das haben sie halt auch nicht hingekriegt, die Mannschaft darauf entsprechend einzustimmen oder dahingegen zu motivieren, dass mal sonntags abends bei 5 Grad und Nieselregen gegen den SC Freiburg das vielleicht ein bisschen zäh wird, alles gut. Aber gerade die Heimspiele gegen Leipzig, gegen Bayern München, gegen VfB Stuttgart und auch gegen Hoffenheim, die haben wir halt nicht nur verloren, weil es unglücklich gelaufen ist, sondern wir waren da auch mitunter die schlechtere Mannschaft.
Was ja dann auch wieder total paradox ist eigentlich, weil wir hatten jahrelang das Problem, dass wir uns eigentlich gegen die Kleinen super schwer getan haben und sicherlich ist das auch ein Problem dieser Saison. Aber du hast ja gerade aus Gründen erwähnt, dass es auch gegen die guten Mannschaften in der Bundesliga überhaupt nicht läuft und da fehlt mir auch immer so ein bisschen der Ansatz zu evaluieren, warum das in der Champions League gegen vielleicht teilweise noch bessere Mannschaften deutlich besser funktioniert als gegen die Top-Mannschaften der Bundesliga.
Wobei die Top-Mannschaften der Bundesliga muss man auch ein bisschen relativieren. Wir sind eines von, glaube ich, drei Unentschieden von Bayer Leverkusen in dieser Saison und haben in München gewonnen. Also.
Gut, aber das Unentschieden in Leverkusen würde ich vielleicht an dieser Stelle auch nur ergebnistechnisch positiv bewerten.
Ja, es war, also zu dem Zeitpunkt fand ich es noch vollkommen legitim, weil ich gedacht habe, okay, die sind uns haushoch überlegen. Als wir dann ein paar Wochen später genauso in Stuttgart richtig auf die Fresse bekommen haben, dachte ich, okay, das war der falsche Ansatz. Also ich fand es legitim, so da aufzutreten, um halt den Punkt zu holen, weil, wie wir dann jetzt auch sehen, herzlichen Glückwunsch an der Stelle leider nochmal nach Leverkusen. Es ist halt auch einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, die durch diese Liga marschiert, ob wir wollen oder nicht. Und da fand ich es legitim, den Punkt mitzunehmen, auf diese eklige Art und Weise. Aber Volker wollte was sagen.
Ja, ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Wir waren denen ja nicht nur ergebnistechnisch unterlegen. Also selbst das 1:1 in Leverkusen, da waren wir ja spielerisch schon deutlich die schlechtere Mannschaft. Also wenn Leverkusen das ein bisschen gescheiter spielt, dann verlieren wir das Spiel. Wir waren gegen Stuttgart zweimal, vor allem auswärts, die schlechtere Mannschaft. Beim Heimspiel könnte man sagen, ja, das muss normalerweise unentschieden ausgehen. Das war schon auf Augenhöhe. Aber das ist ja nicht der Anspruch eigentlich. Also gerade in einem Heimspiel sollte man ja schon die dominierende Mannschaft sein. Ja, und Bayern München, ja, wir haben das Spiel dort gewonnen, aber wir haben auch fürchterlich auf die Fresse gekriegt im Hinspiel. Also, ja, ich tue mich da schwer, das jetzt grundsätzlich zu bewerten, wie man mit Terzic weiter verfahren soll. Welchen Anteil haben Sahin und Bender an der ganzen Geschichte? Jetzt gerade in der Rückrunde. Und warum sind wir auswärts deutlich besser als zu Hause? Funktioniert vielleicht der Ansatz von Terzic weniger sexy, dafür erfolgreich oder erfolgreicher? In der Bundesliga zu Hause nicht, weil wir da einfach nicht so auftreten können wie zu Hause, ja, den Gegner kommen lassen und vielleicht mal auch mal eine ruhige Phase einstellen, sondern die Erwartungshaltung in den Heimspielen ist ja auch schon, dass wir da ein bisschen ansehnlichen Fußball zeigen. Und, da bin ich schwer gespannt, wie Sie das im nächsten Jahr regeln wollen oder wie Sie da vielleicht den Schwung hinkriegen, dass wir auch zu Hause wieder deutlich attraktiveren und erfolgreicheren Fußball spielen. Aber wir schweifen übrigens völlig ab. Finde
Ja, wollte ich gerade dann auch sagen und auch thematisch. Ich meine, es ist eine sollte eine euphorische Folge sein und ich wollte nur ganz kurz eigentlich sagen, hey, ihr Terzic-Hater, es gibt auch mal gute oder Argumente gegen euch und noch
Also
gar
das
nicht so
gestern war
tief
top.
mit.
Also das muss man schon
So,
sagen. Ja, wir haben,
danke.
bitte. Also, ne, wie gesagt, die Tiefenläufe, die angesprochen worden sind, war genau das richtige Mittel gegen Atletico und seine ja, auch in die Jahre gekommene Abwehr, Axel Witsel. Ich dachte mir gestern mehrmals, deswegen spielt er nicht mehr beim BVB, weil er gerade in solchen Spielen, und davon haben wir ja zu Hause reichlich Spiele, und wir sehen es ja auch bei Mats Hummels, das geht sich nicht immer gut aus. Mats Hummels hat dafür Qualitäten, die ein Axel Witsel nicht hat, gerade im Zweikampf, in der Einschätzung eines Zweikampfs, ob er da mit der Grätsche hingehen kann oder nicht, das geht in 95 von 100 Fällen geht es gut. Zweimal gibt es Elfmeter und dreimal findet es halt außerhalb des Strafraums statt, ein Foulspiel. Und das kann Axel Witsel ja zum Beispiel gar nicht. Ja, und das zu erkennen, das war richtig gut. Ich glaube, das war auch eine Erfahrung aus der zweiten Halbzeit, dem Hinspiel. Weil da hat man das schon so ein bisschen gesehen, dass Atletico, wenn sie nicht dieses Pressing spielen wie in der ersten Halbzeit, wenn wir also den Ball haben, dass man damit was anfangen kann. und dass sie ihre Schwachstellen haben. Und ja, auch wie du schon sagst, die Aufstellung mit Adeyemi und Füllkrug war schon ziemlich auf Brand von Anfang an zu bringen. Das hat er ja im Hinspiel nicht gemacht. Ja, das hat er schon gut hingekriegt mit seinem gesamten Trainerteam. Und da muss man natürlich dann auch mal den Hut ziehen und sagen, hätte auch schlimmer ausgehen können. Hätte sich ja wieder dusselige Wechsel einfallen lassen können, was er ja häufiger mal macht. Auch das war gestern nicht der Fall. Ich fand das alles nachvollziehbar, was er gemacht hat.
Definitiv.
Dann lasst uns doch noch ein bisschen über die Euphorie im Stadion sprechen, weil wir haben es ja am Anfang kurz angerissen, dass das vielleicht somit das beste Spiel der letzten 10 Jahre war. Wir haben kurz überlegt, ob es noch bessere gab. Mir ist jetzt auch in der Gesamtheit keins eingefallen, weil ich glaube, klar, Malaga war dieser Moment. Ja, ich habe es auch letzte Folge bei so Erinnerungen ans Westfalenstadion nochmal angesprochen, dass ich dann nachher Wiederholungen gesehen habe im Fernsehen, wie Leute wieder reingelaufen sind, die schon gegangen waren und sowas. Das war gestern dann doch schon mal noch eine andere Hausnummer, weil es einfach das gesamte Spiel war, mit Ausnahme dieser kurzen Phase der Konsternierung, als alle dachten, shit, jetzt ist es doch wieder weg. Aber dann hat das Stadion sich auch relativ schnell wieder berappelt und war dann genau dieser 12. Mann, den ich mir immer wünsche. Also wenn du mich fragen würdest, was die ideale Stimmung ist, dann ist es so lange laut, bis das Spiel entschieden ist. Das heißt, bei 0-0 oder 1-0 ist das Stadion laut, und wenn es 3-4-0 steht, dann kann es auch ruhig leiser werden, weil dann ist eh egal. Ne? Ich will, dass das Stadion da ist, wenn es knapp ist. Und das war gestern der Fall. Und durchgängig, genauso wie die Mannschaft eigentlich durchgängig am Limit war. Und das war schon beeindruckend. Ich wäre gerne um Mitternacht zu Hause gewesen, Volker. Also ich glaube, um Mitternacht war ich nicht mal vom Parkplatz wirklich runter. Und als ich dann irgendwann zu Hause war, um kurz nach 2 oder sowas, saß ich dann hier in meiner leeren und stillen Wohnung, hörte nur so das leise Ticken der Wanduhr und hatte dieses Piepen im Ohr, weil es halt irgendwann an diesem Abend augenscheinlich mal zu laut war für meine Ohren. Und das habe ich auch immer noch jetzt gerade. Also es war schon ein ziemlich guter Abend, würde ich behaupten, gestern Abend. Und ziemlich laut. Also dieser BVB-Wechselgesang, ich weiß nicht, ob es nach dem 3-2 oder 4-2 war. Heilige
Total.
Scheiße. Heilige Scheiße.
Ich habe übrigens kein Piepen im Ohr, dafür hat mein Rücken wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen bei einem der Torjubel. Naja.
Achso, ich dachte, weil du langsam alt wirst mit deinen
Natürlich.
20 Jahren.
Ungefähr so, ja.
Das war schon wirklich sehr gut, Volker.
Ja, also was man ja gestern auch dann, ich bin ein Vertreter dieser These, wenn die Mannschaft die Erwartungen, die man hat in so ein Spiel, übertrifft, dann ist die Stimmung deutlich besser, als wenn sie das nicht tut. Und das ist ja gerade bei unserem Anspruch, den wir haben, in den meisten Fällen halt auch einfach nicht so leicht, ne? Also du kannst ja so ein Spiel wie gestern, Champions League Viertelfinale Rückspiel mit dem Champions League Halbfinale in machbarer Reichweite, ist halt was anderes, als wenn du in der Bundesliga gegen den FC Augsburg zu Hause spielst. Ja, da gehst du halt hin und denkst, okay, das musst du souverän nach Hause spielen, da musst du vielleicht drei, vier Tore schießen, ja. Und wenn das dann nicht erfüllt wird und es zäh wird und es vielleicht nur einzeln ausgeht, dann kann die Stimmung nicht so sein wie gestern. Und deswegen, ja, sollten wir vielleicht auch ein bisschen unsere Erwartungshaltung an uns selber revidieren. Das ist halt Alltag Bundesliga und das gestern war halt Champions League. Und das hast du in allen anderen Vereinen auch. Also wenn du siehst, Atletico, Real Madrid damals im Halbfinale war eine ganz andere Nummer als in der Gruppenphase bei denen, gerade als sie dann 2-0 in Führung gegangen sind. Ja, oder Liverpool, die waren mausetot in der Europa League, bis die halt dann irgendwann gespürt haben, sie können das Ding noch gewinnen, als wir da gescheitert sind. Und das war mit das Lauteste, was ich je bei einem Auswärtsspiel mitbekommen habe. Das hätte nicht sein müssen oder wäre wahrscheinlich nie passiert, wenn wir die nicht wieder ins Spiel geholt hätten. Und solche Spiele sind halt gerade im Europapokal, wo es um richtig was geht. Tod oder Gladiolen hat es, glaube ich, der Ex-Bayern-Trainer mal gesagt. Wie hieß er noch gleich, der Holländer? Fällt mir gerade nicht ein.
Van Gaal, Louis van
Ja, Van
Gaal.
Gaal, genau, der hat es gesagt. Ja, und das hast du halt gestern wieder gemerkt. Das ist
Da
einfach
hat
die
man.
Erwartungshaltung, wenn sie übertroffen wird, die Erwartungshaltung, die man an ein Spiel hat, dann kann das Stadion richtig aus sich rausgehen. Oder es hat dann
Wie.
so einen verrückten Verlauf wie Malaga. Da muss man ja sagen, da war die Stimmung über ja, die meiste Zeit eigentlich richtig kacke. Bis zum 2:2, da war sie nicht mehr kacke.
Ja, und ich glaube, also um deine These zu unterstützen. Das hat man ja zum Beispiel auch am Gästeblock gemerkt gestern. Also die waren am Anfang ein sehr lauter Gästeblock, was man ja eigentlich von spanischen Fans nicht so gewohnt ist, weil die innerhalb der Liga selten auswärts fahren und sowas. Die haben richtig Rabatz gemacht. Das war, glaube ich, nach Stuttgart vor ein paar Wochen, 2 Wochen jetzt, mit der lauteste Auftritt dieses Jahr im Westfalenstadion. Ich glaube, Köln war noch ganz gut. Und dann haben wir halt 2-0 geführt und dann waren die, da hast du nichts mehr von denen gehört. Und plötzlich macht Hummels dieses selten dämliche Eigentor, wobei man ihm da jetzt auch keinen großen Vorwurf machen kann. Und plötzlich war der Gästeblock halt auch wieder da. Genauso wie es dann bei uns die Süd war, als es dann 3-2 stand. Und ja, also das fand ich gestern auch wieder sehr schön. Es war halt ein Spiel, das Emotionen hergab. Und es war nicht so, wie du den Alltag beschrieben hast. Manchmal plätschert es so dahin und man verliert sich so in seinem eigenen Singsang und spurt so sein Programm ab. Und gestern, ich glaube, der Elf-Freunde-Ticker, den habe ich heute Nacht noch nachgelesen, hat halt geschrieben, da wurde halt jeder Ballgewinn bejubelt wie ein Tor. Und wenn es nur ist, dass Julian Riasson die verdammte Maschine in der 92. Minute den Ball irgendwie kurz vor der Eckfahne so gegen Madrider Fuß schießt, dass er zum Einwurf für den BVB ins Aus geht. Und das ganze Stadion rastet aus für sowas. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht gestern. Das war schon ziemlich geil. Und ich musste auch so ein bisschen an das Liverpool-Spiel denken, weil ich glaube, das war bis dahin somit das beste, stimmungsmäßig beste Spiel, was ich erlebt habe, trotz des Ausgangs. Und das gestern hat dann auch wieder, weil es eben in beide Richtungen gekippt ist und hin und her ging, ähnlich viel gegeben. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Wo du ihn gerade angesprochen hast, würde ich übrigens gern nochmal einen Shoutout an Julian Riasson richten. Der hat noch, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon eine gelbe Karte bekommen und ich hatte mich gefragt, wie das so werden wird und er hat es grandios gemacht, wirklich grandios.
Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wem wir keine Shoutouts geben können, außer ja, Adeyemi hatten wir als so einen kleinen Negativpunkt besprochen. Ich fand Can auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite offensiv echt schwach und da möchte ich auch einmal, also ich lese öfter die Diskussionspunkte, dass Özcan im Aufbauspiel so schlecht ist und Can ja wenigstens Offensivakzente setzt. Can hatte einen guten Schuss gestern, der kam leider ein bisschen zu sehr auf den Torwart, sonst wäre der richtig gefährlich geworden. Aber sonst im Aufbau nicht so viel und da möchte ich mal eine Lanze für Sally Özcan brechen, weil bei dem habe ich immer das Gefühl, der spielt auch mal einen Steilpass, der ankommt bei Emre Can selten. Aber sonst fallen mir wenig Namen ein, die gestern eben nicht an ihr absolutes Limit gegangen sind. Und wir haben Sabitzer schon erwähnt, Riasson, der bis zum Ende durchgerannt ist und, wie du sagst, die gelbe Karte sich eben nicht geholt hat. Brandt, der gerannt ist wie ein Irrer. Es war schon einfach eine ziemlich gute Leistung. Und da finde ich Volkers Frage oder Volkers implizite Frage ganz gerechtfertigt. Warum eigentlich nicht immer so?
Ja, das ist halt jetzt die Messlatte, die sie sich selber gesetzt haben. Ne? Also das frage ich, da habe ich mich ja schon während der Champions League Saison häufiger gefragt. Ja, also wir haben ja auch eine sehr gute Halbzeit gespielt in Newcastle, fand ich. Ja, die hatten hinten raus noch diverse Chancen, das Spiel zumindest mal unentschieden zu gestalten, haben sie aber nicht genutzt, aber das gehört halt auch dazu. Madrid hatte gestern auch 2 Riesenchancen, ein Tor zu machen. Morata beim Stand von 0-0 und dann war noch einer durch in der zweiten Halbzeit, der den Ball rechts am Pfosten vorbei
müsste es gewesen sein.
Ja, der den Ball rechts am Pfosten vorbeispielt. Da weiß ich gerade nicht, ob Paul oder so, keine Ahnung, oder Correa. Füllkrug muss das 5-2 machen, scheitert aber an Oblak. Ja, oder auch aber Sabitzer am Anfang beim Stand von 0-0, wo er da nicht weiß, was er mit dem Ball machen
Warum
soll.
Warum stoppt er den Ball? Warum
genau, statt ihn direkt reinzuschießen. Aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, der Nemtscher, der hat das ja in München direkt versucht, hat nicht geklappt, ich stopp den mal kurz. Hat auch nicht geklappt. Das sind halt dann so Dinge, die immer mal vorkommen. Und das ist halt die Frage, warum das in der Champions League funktioniert hat und in der Bundesliga häufig nicht. Und da bin ich persönlich zu dem Entschluss gekommen, dass es solche Spielzeiten einfach immer mal wieder gibt. Ja, wo du in der Bundesliga einfach es nicht so läuft, du dafür im Europapokal allerdings eine tolle Saison spielst. Ja, die kommen immer mal wieder vor. Ich überlege gerade, wann das bei uns mal war.
War 2013 ja ähnlich. Da sind wir ja auch
Sind wir mit über 25 Punkte hinter Bayern München in die Dinge. Klar, die haben auch 91 Punkte geholt oder 90. Aber da haben wir auch richtig Probleme gehabt, auch gegen die kleinen Mannschaften zu Hause. Und in der Champions League hat es dann halt funktioniert. Ja, gibt halt so Spielzeiten. Was ich noch sagen möchte kurz, um das noch abschließend, was mir richtig auch gefallen hat, wie der BVB die Nachspielzeit gespielt hat. Ja, wie sie einfach dem intelligent gespielt haben. Sie haben keine dösigen Ballverluste gehabt, weil sie noch vielleicht irgendwas kreieren wollten oder so, sondern die haben sich, wie man es einfach macht, wie der Spanier es auch gemacht hätte. Stell dich hinten rein, ab und zu lässt er dich mal fallen, vielleicht falls der Schiedsrichter die Nummer ja, dann ab in die Eckfahne reinstellen und dann gucken, was passiert. Und das war wirklich gut.
Und das trotz eines sehr anstrengenden Spiels, ohne andauernd 6 Minuten wegen Krämpfen auf dem Boden liegen zu müssen. Nicht wahr, VfB Stuttgart?
Aber das war hart für die Spanier gestern. Ne? Also der Spanier konnte in der Nachspielzeit, beziehungsweise ab der 74. Minute nicht mehr auf Zeit spielen. Er musste ein Tor machen. Das kann er offensichtlich, zumindest wenn man Atletico heißt, er konnte das nicht.
So, aber um das, dann du wolltest es ja abschließen und apropos in der Champions League gut getan, lasst uns doch noch einen kleinen Ausblick wagen, denn wir wissen ja schon, gegen wen es geht. Und das war gestern im Blog im ersten Moment ein bisschen verwundernd, denn der FC Barcelona hatte das Hinspiel mit 3-2 gewonnen und zur Pause stand es 1-1. Und was wir im Stadion halt so nicht wirklich wahrgenommen hatten, war, dass Barcelona zu dem Zeitpunkt schon einen Platzverweis hatte und als dann am Ende 4-1 für PSG hieß, waren wir alle ein bisschen verwundert, aber hey, auch das ist wieder eine Parallelität der Geschichte vom Finale in Wembley vor 11 Jahren, dass wir dann den Gruppengegner wieder im Halbfinale kriegen und
wieder zuerst zu Hause spielen müssen.
Wieder zuerst zu Hause spielen müssen, ja. Julian Brandt sagt es schon, gegen Paris, da haben wir noch ein bisschen was gut zu machen, denn in Paris haben wir richtig scheiße gespielt und dann zu Hause immerhin 1-1. Also jetzt wird's Zeit, würde ich sagen. Endlich PSG mal weghauen, oder?
Ja, und ich glaube auch, dass es der etwas leichtere Gegner auf dem Papier ist als der FC Barcelona.
Warum?
Weil der FC Barcelona, seitdem Xavi seinen Abgang verkündet hat, ich glaube, bis zum gestrigen Spiel 11 Siege und 3 Unentschieden in Pflichtspielen hatte. Und ich glaube, dass es sehr, sehr schwer geworden wäre gegen diese Truppe und diese rote Karte halt einfach dieses Spiel da gestern verändert hat in Barcelona und ohne diese rote Karte in der 29. Minute der Gegner vermutlich nicht Paris Saint-Germain heißen würde.
Ja, sehe ich ähnlich. Was uns auf jeden Fall gelingen muss, ist ein Tor in Paris. Das haben wir 2009 nicht hingekriegt, das haben wir letzte Saison nicht hingekriegt, das haben wir in der Corona-Saison nicht hingekriegt, beziehungsweise in dieser Saison nicht hingekriegt, in der Gruppenphase. Ich denke, wir werden da mindestens ein Tor brauchen, vielleicht auch zwei. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache. Und du musst halt das Heimspiel auf jeden Fall gewinnen. Wenn du das nicht gewinnst, dann glaube ich, wird es ganz schwer. Weil auch die Stimmung in Paris, ich war jetzt die in der Gruppenphase nicht da und auch vor Corona logischerweise waren da keine Zuschauer da. Aber ich glaube, das wird auch wieder eine ganz andere Nummer. Genau wie es bei uns im Stadion eine andere Nummer wird, wird es da auch eine andere Nummer werden. Und da muss die Mannschaft natürlich auch darauf vorbereitet sein.
Das glaube ich auch. Corona, dieses Corona-Ding. Ich habe immer noch die 3 Tickets hier irgendwo rumfliegen, die ich hier zu Hause liegen hatte für das Spiel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Ich sehe
guck
es genauso,
doch mal, ob du die verwenden kannst jetzt. Spielpaarung passt ja.
Ja, ich weiß nur nicht, ob das Datum und ob der, das ist ja oft so Thermodruck bei so Tickets, ob der nicht einfach ausgeblichen ist nach inzwischen 5 Jahren.
Die Tickets sahen schon 2020 so aus, als seien die ausgeblichen.
Oh, ja, da gucke ich nochmal. Ich hätte, glaube ich, einfach lieber Barcelona gehabt, weil ich PSG als Verein scheiße finde. Das ist halt so ein Scheichding und hochgradig unsympathisch. Und unsere Bilanz gegen die ist jetzt auch nicht so die beste. Ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Da gab es bisher 6 Spiele und davon hat der BVB 1 zu Hause gewonnen und 2 auswärts verloren. Aber wenn wir dann jetzt hier quasi den direkten Vergleich in Summe bilden würden, wäre PSG nach Punkten und Toren überlegen. Sonst gab es relativ viele Remis, vor allen Dingen in der Europa League. Volker sprach eben an, das war allerdings schon 2010, als Marcel Schmelzer da die Seitenauslinie auf- und abgewetzt ist in Paris. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob es der einfache oder schwerere Gegner von den beiden war, aber es gibt auch keine einfachen Gegner mehr im Champions-League-Halbfinale. Also da hatten wir, glaube ich, mit Atletico jetzt schon noch das größte Losglück. Würde uns nicht als Favoriten sehen, aber, und das hat bis hierhin diese Saison, zumindest was die Champions League-Spiele betrifft, sehr gut funktioniert. Ich glaube jetzt einfach dran und ich will, dass wir weiterkommen. So, wir ziehen das jetzt durch, wie Julian Brandt so schön sagte. Jetzt macht Verlieren auch keinen Sinn mehr.
Ja, das sehe ich ähnlich. Füllkrug hat es gestern auch gesagt, das Ziel ist Wembley. Ich meine, wenn du im Halbfinale der Champions League stehst, dann ist natürlich das Finale das Ziel, sonst brauchst du das Halbfinale nicht spielen. Ich weiß nicht, ob uns helfen wird, aber der Druck liegt, glaube ich, meiner Meinung nach sehr deutlich auf Paris. Ja, also wir haben da deutlich weniger zu verlieren, als PSG zu verlieren hat. Und ja, ich bin schwer gespannt, wenn sie zu uns kommen, wenn sie ja, das Westfalenstadion in einer ganz anderen Atmosphäre erleben, wie das dann läuft. Und vielleicht war ja auch das Gruppenphasenspiel, was wir verkackt haben da, lehrreich für die Spieler und für Trainer und Staff. Und wir gehen da diesmal anders dran.
Wie glücklich seid ihr damit, dass wir zuerst in Dortmund ran müssen?
Ja, ich hätte das Heimspiel schon lieber zu Hause gehabt. Das Rückspiel. Das Heimspiel lieber zu Hause gehabt. Das Rückspiel lieber zu Hause gehabt. Aber ist ja A, kein Wunschkonzert. Und B, wenn ich es nicht völlig falsch im Kopf habe, haben wir 97 das Heimspiel, das Hinspiel zu Hause gehabt gegen Manchester United. 2013 haben wir das Hinspiel gehabt gegen Real Madrid. Und 2002, als wir im UEFA-Pokalfinale gestanden haben, haben wir das Hinspiel auch zu Hause gehabt. Gegen Milan, wenn ich mich nicht völlig täusche. Und wir haben einmal das Halbfinale auswärts gehabt, das Hinspiel. Das war der Torfall von Madrid, 98. Und das haben wir verkackt.
Das war das Viertelfinale, tatsächlich.
Nee, vor dem Halbfinale. Der Torfall von Madrid war das
Halbfinale. Achso, nee, Entschuldige. Da hat tatsächlich, du hast mich gerade wunderschön das angesprochen, was ich vom BVB zitieren wollte. Einmal ein sehr interessanter Statistikartikel. Es gab noch 1993 gegen AG Auxerre im UEFA Cup Halbfinale, hat der BVB
da auch. Da war es auch zu Hause, das Hinspiel, ne?
Genau, erst zu Hause, ja. Dann Dingens. 1964 gegen Inter Mailand hat es dann nicht funktioniert. Aber sonst ist der BVB fast immer weitergekommen, wenn er das Halbfinale zu Hause zuerst gespielt hat. Und umgekehrt war der BVB nämlich gar nicht so erfolgreich. Da hat es nämlich nur einmal geklappt, 1966. Und wie du sagtest, 1998 und 1995 gegen Juventus Turin hat es beide Mal nicht geklappt. Also so rein statistisch ist das eigentlich für den BVB sogar die günstigere Konstellation. Ja, aber emotional wäre es natürlich schon schöner gewesen, dieses Rückspiel wieder vor 81.000 zu spielen und zu wissen, in diesem Spiel geht es um alles oder nichts und nicht noch im Hinterkopf zu haben, oh shit, wir müssen ja noch dahin oder wie auch immer die Gedanken dann sein werden in zwei Wochen. Insbesondere, weil Volker ja schon ansprach, dass die Stimmung in Paris dann auch sicherlich nicht ganz so schlecht sein wird, wenn PSG da drücken muss.
Ich glaube auch grundsätzlich ist es durch die Abschaffung der Auswärtstorregel nochmal ein bisschen unattraktiver geworden, das Rückspiel auswärts zu spielen, weil du natürlich dann im Falle einer möglichen Verlängerung dich nicht ein Tor quasi weiterbringt und der Gegner zwei machen muss, sondern das Ganze komplett offen ist. Aber wir packen das schon.
So, ja, genau. Wir packen das
Niklas schon. Niklas Füllkrug macht den Lewandowski und setzt viermal ein gegen Paris. Genau.
Ja, das,
oder ADEMI, das ist mir scheißegal.
Das Meme habe ich schon nach der Auslosung rumgeschickt. Von daher bin ich voll und ganz bei dir. Niklas Füllkrug for the win. Jetzt läuft's ja wieder. Jetzt ist der Brustlöser ja, wie er gestern sagte, geschehen. Und jetzt kann er dann hoffentlich auch wieder auftrumpfen. War auch einfach ein geiler Kopfball. Muss man ja auch einfach sagen. Ne? Wie hoch er in der Luft stand. Wie
Flanke er ihn so ganz.
Ja, so direkt genommen von Sabitzer mit links, was ich auch nicht erwartet hätte. Und dann, wie Füllkrug in der Luft steht und ihn so leicht über die Stirn rutschen lässt. Und er hat selber, glaube ich, im Interview gesagt, er dachte so, oh, der geht jetzt rechts vorbei oder an Pfosten und raus. Und dann hat er noch genug Drall, um genau Und das war auch wieder so ein Moment, ich liebe diese Momente, wenn der Ball in der Luft ist und du merkst, dass das gesamte Stadion für einen Sekundenbruchteil ruhig ist, weil alle darauf warten, was jetzt passiert. Und du kannst wirklich, könntest wahrscheinlich eine Stecknadel fallen hören in dem Moment, bis der Ball gegen den Pfosten klatscht und reingeht und alles explodiert. Ich liebe diese Momente. Ich liebe diesen Sport. Und auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, ich werde aufhören, zum Fußball zu fahren, wenn wir Wembley gewinnen. Ich bleibe dabei. Ich werde aufhören, zum Fußball zu fahren, wenn wir Wembley gewinnen. Aber es ist halt trotzdem noch ein geiler Sport. Und so Abende wie gestern zeigen einem dann doch immer noch mal, warum man das Ganze liebt und warum man jetzt dieses Jahr vor allem in Tims Fall zum Beispiel sehr weit durch Europa fährt, um sich das alles anzugucken. Apropos durch Europa fahren, fahrt ihr denn jetzt noch, also wie sind eure Pläne für Paris, um abschließend noch ein paar versöhnliche Worte zu finden?
Hinfahren, weiterkommen und als Finalist wieder nach Hause fahren.
Ja, ich nehme den gleichen Weg, nur muss ich halt irgendwie dazu Tim und noch ein bisschen was für die Karte tun.
Guck mal, da sind wir ja schon zu dritt. Und ich glaube, das geht auch sehr vielen so, wenn ich gerade höre, wie alle Leute plötzlich beim Halbfinale mit den Hufen schachern, wie sie es beim Viertelfinale noch nicht getan haben. Also zu Atletico konnte man relativ gut und relativ einfach an eine Karte kommen. Na gut, dann war es das mit unserer kleinen euphorischen, sportlichen und ausblickenden Rückschau auf einen magischen Abend im Westfalenstadion. Und ich glaube, wenn wir es nicht geschafft haben, diese Magie zu transportieren, dann liegt das einfach daran, dass das Magie war gestern, die man nicht transportieren kann. Ich glaube, das musste man erleben. Und ich habe mich zwischendurch kurz dabei ertappt, wie ich mir überlege, wie ich das als Spielberichtsschreiber in Worte fassen würde, egal ob jetzt für die Fachpresse oder für schwarzgelb.de. Und ich war ganz froh, dass ich das heute nicht tun musste. Aber Sascha hat es versucht und Kevin schreibt gerade, glaube ich, noch am Spielbericht. Also geht auf schwarzgelb.de und lest die Artikel da. Und sonst schreibt gerne in die Kommentare bei YouTube oder ins BVB-Forum, wie ihr diese magische Nacht erlebt habt. Gut. Plan für Paris steht auch, sind wir uns auch alle einig. Dann war es da soweit. Tim, Volker, irgendwelche letzten Worte?
Sonntag, Heimsieg gegen Leverkusen, bitte.
Jo.
Und danach bitte die Leipziger weggehauen. Jawohl. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Vielen Dank, Tim.
Bitte, bitte.
Vielen Dank, Volker.
Gerne, gerne.
Und Hea BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.